Atemweg.
Hatten Sie so einen Berufswunsch, der Sie als Kind immer umgetrieben hat? Bei mir war das Tierarzt. Das war so konkret, dass dieser Berufswunsch, ich war so um die 10 Jahre alt, sogar dafür gesorgt hat, dass ich ein humanistisches Gymnasium, auf dem Latein die erste Fremdsprache war, besucht habe. Das Latinum war ja eine gute Voraussetzung für ein vermeintliches Studium. Am Ende kam natürlich alles anders, wie das so ist, mit vielen Dingen im Leben. Aber eine Sache hat mich nicht gehindert, Veterinärmedizin zu studieren, und das waren meine körperlichen Voraussetzungen. Ich musste bei meiner Entscheidung, was ich denn studieren wollte oder mal machen möchte, keine Rücksicht auf irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen oder Besonderheiten nehmen. Würde ich aber zu ungefähr 8.000 bis 10.000 Betroffenen mit zystischer Fibrose bzw. Mukoviszidose in Deutschland gehören, ja, dann hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Und genau um dieses Anders soll es in dieser Ausgabe von Atemweg gehen. Wir sprechen über das Thema Beruf und CF und schauen aus unterschiedlichen Perspektiven auf Herausforderungen, aber auch auf Möglichkeiten, auf das, was wichtig ist. Zu Gast in dieser Ausgabe sind Johanna Gardetzky, Psychologin, systemische Therapeutin und Supervisorin vom Christiane-Herzog-CF-Zentrum an der Universitätsmedizin Frankfurt. Thomas Malenke, selbst Betroffener, unterstützt er als stellvertretender Vorsitzender der CF-Selbsthilfe Köln andere und steht mit Rat und Tat zur Seite. Und Dr. Markus Dahlheim, Kinderpneumologe und Allergologe, niedergelassen mit kinderärztlicher Gemeinschaftspraxis und Facharztzentrum in Mannheim. Während ich Johanna Gardetzky und Thomas Malenke auf dem Campus der Universitätsmedizin Frankfurt getroffen habe, war uns Dr. Dahlheim übers Netz zugeschaltet. Zu Beginn wollte ich wissen, wie präsent Fragen rund um Beruf, Ausbildung oder Studium in den jeweiligen Perspektiven sind. Los geht's mit dem Blick in die Kinder- und Jugendmedizinische Praxis und Dr. Markus Dahlheim.
Also was die Berufswahl oder die Berufsberatung angeht, ist es dann ja eher die jugendärztliche Praxis. Und ich finde es total interessant, dass die Patienten oder Betroffenen von sich aus das Thema eigentlich nie ansprechen. Mhm. Und dass dann tatsächlich ich es eigentlich sein muss, der so mit 14, 15 immer mal wieder nachfragt, was sind eigentlich deine Vorstellungen, was sind deine Traumberufe, welche Hobbys würdest du später mal zum Beruf machen wollen. Also das kommt gar nicht von den Menschen mit Mukoviszidose selbst, sondern das bringe ich dann oft auf. Und dann kommen wir so ins Thema, was sind deine Neigungen, deine Interessen. Und in dem Alter sitzen ja die Eltern auch noch dabei und bringen sich da ein bisschen ein. Und dann ist das Thema für ein Jahr auch wieder vergessen bei den Patienten, bis ich es wieder anfange.
Wie ist das aus der Perspektive der psychologischen Beratung, Frau Gardetzky? Wie präsent ist das Thema auch hier am Haus? Wir sind ja mal in Frankfurt, unweit Ihres Wirkungskreises.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal fragen die Eltern tatsächlich schon während dem Diagnoseprozess bei ihrem Kind, schon hat es Auswirkungen später aufs Berufsleben. Es sollte auf jeden Fall während der Transition aufgegriffen werden von uns Behandlerinnen. Ne? Also wenn die Jugendlichen von der Kinder- in die Erwachsenenversorgung übergehen, da ist natürlich auch Berufswahl ein Thema und auch die Frage, gibt es aufgrund meiner Erkrankung Einschränkungen, die ich irgendwie beachten muss oder beachten möchte? Und aktuell ist natürlich sehr viel im Wandel. Ne? Also wir haben bei vielen Menschen mit CF eine Verbesserung des Gesundheitszustands, sodass ja die ganzen Fragen rund um Berufswahl und Berufsleben ganz anders heute diskutiert und beleuchtet werden. Und auch die Frage, was hat die Auswirkungen ja auf berufliche Entscheidungen, ne? Wenn es mir jetzt plötzlich auch sehr viel besser geht und so weiter, genau.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Wie hat sich das verändert? Und das ist eigentlich ein super Übergang zu Ihnen, Herr Malenke. Und jetzt vielleicht aus der Perspektive des Betroffenen. Wie präsent war denn für Sie damals das Thema oder welche Rolle hat denn das in Ihrer eigenen Biografie gespielt, als es dann darum ging, was mache ich beruflich, wo gehe ich hin? Wie war das für Sie damals?
Also meine Eltern hatten die Fähigkeit, mich sehr pragmatisch zu erziehen. Mhm. Und obwohl natürlich Mukoviszidose präsent war, war irgendwie selbstverständlich, dass ich natürlich nach dem Abitur eine Ausbildung oder ein Studium mache. Also der Gedanke, so ungefähr, dass ich jetzt geschult werden müsse, da ich nur noch ein paar Jahre hätte. Ich komme ja aus einer Generation, wo die Lebenserwartung deutlich anders war. Aber das war völlig selbstverständlich, dass ich so wie mein Bruder auch irgendwas mache. Und ich persönlich fand das auch völlig normal. Und der Maßstab war so ungefähr, was liegt dir, was macht dir Spaß und wovon kannst du am Ende leben? So ganz ebenerdig. Was ich heute oft erlebe, um da auch anzuschließen, dass wenn sich Betroffene bei mir melden, ist das oftmals so wie Kai aus der Kiste. Mhm. Man hat mal irgendwann Kontakt gehabt, gut, ich mache das ja schon 35 Jahre, also immer mal wieder. Und dann plötzlich bekommt man eine WhatsApp, eine SMS oder per Facebook, Instagram. Ja, ich bin hier gerade am Überlegen mit Beruf, was könnte ich denn so eigentlich machen? Und gibt es da irgendwelche Hilfsangebote? So wirklich so völlig unvermittelt, was mir auch zeigt, dass die Frage, das schließt dann auch an das an, was Herr Dr. Dahlheim sagte, im Grunde genommen beschäftigen sich viele der heutigen Generation zunehmend erst damit, wenn das wirklich ansteht. Also so nach dem Motto, so eine strategische Planung, was natürlich vielleicht ein bisschen Planung zu wünschen wäre, dass man sich ab 14, 15 damit beschäftigt, erlebe ich selten. Ich finde es umso toller und wichtiger, dass wenn die Ambulanz das von sich aus antickt, um da so einen Nachdenkprozess. Aber letztlich, man kommt da so durch und dann ist die Frage, mache ich ein Praktikum auf einer Ponyfarm in Paraguay oder soll es vielleicht doch die Bankausbildung sein oder Aquaristik wollte ich schon immer studieren. Insofern ist das wirklich, ja, was ich auch schon erlebt habe, Eltern, deren Kind gerade diagnostiziert worden ist, die Kind irgendwie seit 4 Wochen bekannt, Mukoviszidose, die mich dann fragen, ja, wie sieht das eigentlich mit dem Beruf aus? Zunächst habe ich war ein bisschen erstaunt, sehr früh halt, aber ja, gibt's halt auch, ist natürlich die Sorge der Eltern und so weiter, finde ich auch total nachvollziehbar, aber wie gesagt, sonst eher sporadisch und nicht so viel Raum einnehmen, das ist so ein punktuelles Thema, aber ein entscheidendes.
Ist ja erstmal ganz spannend, weil das ja auch, wir alle ploppen irgendwie auf die Welt und es ist ja jetzt nicht so, dass dann ab dem Jugendalter für jeden die Frage des Berufs die weltbewegende Frage ist, sondern dann scheint mir das so, aus meiner subjektiven Wahrnehmung, erstmal in Anführungsstrichen ganz normal zu sein, so wie bei anderen Jugendlichen eben auch. Und Herr Dr. Dahlheim, Sie haben es gesagt, Sie müssen diesen Prozess anstoßen. Und eine Frage habe ich jetzt gerade schon mitbekommen, was ist mit dem Praktikum auf der Ponyfarm? Was sind denn das für Fragen? Also sind das solche Fragen zu ganz praktischer Natur? Was kann ich tun mit der Erkrankung? Welche Hindernisse gibt es? Oder was muss ich mir vorstellen, diskutieren Sie dann mit den Jugendlichen und vielleicht auch noch mit den Eltern?
Also lange Frage, erstmal vorweg ganz kurze Antwort, Sie können alles tun.
Okay.
Es gibt da eigentlich kaum Einschränkungen. Aber Herr Malenke hat eben was ganz Tolles gesagt. Er ist aufgewachsen mit seinem Bruder und es war klar, er macht ganz normal den Weg, er geht halt in die Ausbildung oder Studium, es gibt keine Einschränkungen. Und da gehe ich jetzt wirklich nochmal ins Kinder- und Jugendalter zurück, wo ich den Eltern oft sage oder auch den Kindern selbst, du bist ja eigentlich nicht krank. Das gilt zumindest heutzutage ja für viele, die kein oder wenig Symptome haben. Die sind ja nicht per se krank. Mhm. Ich erkläre den Eltern immer, das ist ja ein Stigma, wenn man vom chronisch kranken Kind spricht. Das Kind oder der Jugendliche hat ein paar Besonderheiten, die sind lästig im Leben. Und die erfordern ein paar Maßnahmen, wie zum Beispiel wahrscheinlich lebenslange Medikamentengabe. Aber wenn ich mir diese Zeit nehme und diesen Aufwand betreibe, dann bin ich ja auch verantwortlich dafür, dass ich als Individuum, als Betroffener lange gesund bleibe, lange symptomarm oder gar symptomfrei bleibe. Und dann habe ich nicht das Stigma des chronisch kranken Kindes oder chronisch kranken Jugendlichen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir da nicht immer von krank reden, sondern so wie das eben bei Herrn Malenke zumindest rausgegangen ist, doch ganz klar, dass man seinen Weg geht, auch wenn man diese Einschränkung, dieses Handicap hat. Und wenn ich dann jetzt weiter überlege, was man beruflich macht, dann geht es ja um die Neigungen des Betroffenen. Also ich sage immer, überleg, was sind deine Hobbys? Was machst du gerne? Was könntest du dir vorstellen, später jeden Tag für Jahre und Jahrzehnte zu machen? Und das finde ich viel wichtiger, als das Gesundheitliche herauszubringen. Also wenn man jetzt im Radio immer hört, montags, dass der Moderator sagt, es ist ja schrecklich, wir müssen arbeiten gehen. Dann hat der Moderator was falsch gemacht bei seiner Berufswahl. Er muss Freitag nach Hause gehen und sagen, Mist, die Woche ist rum und ich würde doch so gern weiterarbeiten. Und wenn ich das so sage, dann habe ich meine Berufswahl richtig gemacht, dann habe ich Zufriedenheit im Beruf und Zufriedenheit ergibt dann auch wieder Gesundheit. Das jetzt so als kurze Antwort vorweg. Ich kann das noch viel komplizierter machen, dass man die Patienten natürlich in Gruppen einteilen kann. Also in die Patienten, die keine Symptome haben und geeignet sind für Modulatortherapie, Patienten, die wenig Symptome haben und geeignet sind für Modulatortherapie, und die haben eigentlich überhaupt keine Einschränkungen aus meiner Sicht. Mhm. Dann gibt es die Patienten, die sind fortgeschritten in der Mukoviszidose und kommen für die Modulatortherapie in Frage oder haben die bereits. Aber die haben ja meist ihre Berufswahl auch schon getroffen oder sind sogar schon berentet, weil das sind ja die Erwachsenen dann heutzutage. Und dann gibt es natürlich die Gruppe, die dürfen wir nicht vergessen, über die müssen wir vielleicht nachher nochmal reden, für die es keine Modulatortherapie gibt und die Symptome haben oder bekommen werden. Und für die gelten vielleicht nochmal ein paar Sonderregeln. Aber da kommen wir sicher nachher in der Diskussion nochmal drauf. Ansonsten sehe ich kaum Einschränkungen bei der Berufswahl.
Also, durchweg optimistisch. Jetzt frage ich nicht nach, wie Sie montags in die Praxis gehen, ob Sie sagen, die Kinder- und Jugendmedizin, die Pädiatrie war die richtige Entscheidung. Klingt aber so.
Ja.
Ich würde das gerne mal aufnehmen und in Ihren Beratungsalltag schauen, Frau Gadecki. Erleben Sie das auch so oder sagen Sie, ich meine, immer mit dem in Anführungsstrichen Bias, dass natürlich, wenn ich bei Ihnen eine Beratung suche, ich vielleicht auch schon in einer anderen Situation bin. Das muss man ja voraussetzen. Nicht jeder geht ja von der Praxis von Herrn Dr. Dahlheim in einem Automatismus hier zum Christian-Herzog-Zentrum und sucht die Beratung, sondern da wird es ja auch einen Grund für geben. So, wie erleben Sie das?
Ich lebe das so, dass wir durchaus gerade in einer Zeit leben, in der wir sehr optimistisch auf die aktuelle Lage schauen können, auch in die Zukunft blicken können. Und dennoch gibt es Menschen mit CF, wo es durchaus Einschränkungen gibt in der Berufswahl oder auch während dem Berufsleben. Ich glaube, das ist immer eine individuelle Frage, ne? Also wir besprechen dann, wenn es jetzt um die Berufswahl geht, mit dem Jugendlichen immer natürlich, was sind seine Wünsche bezüglich Beruf, was sind seine Ziele, worin sieht er sich, worauf hat er Lust. Und dann gibt es Jugendliche, die sind da sehr klar, die wissen auch schon ganz genau, was sie machen möchten und möchten diesen Weg dann auch beschreiten. Und dann gibt es aber auch andere, vielleicht gerade die, die gesundheitlich eingeschränkter sind, die schon auch fragen, gäbe es Berufe, die irgendwie für mich förderlicher sind, dass mir auch gut geht während dem Beruf, ne? Oder zum Beispiel eine Frage, die für manche wichtig ist, wie kann ich mich finanziell gut absichern, ne? Mache ich statt einem Studium vielleicht eher eine Ausbildung? Also das ist durchaus auch noch etwas, was heute auch noch passiert, diese Überlegung.
Herr Malenke, ich sehe es gerade für unsere Zuhörenden, Sie nicken. Ergänzungen dazu, wie erleben Sie das?
Ich erlebe das ähnlich und auch natürlich eine gewisse Spreizung. Und ich sag mal, die 10-15%, die Modulatoren nicht nehmen können oder sie erst sehr spät, also im fortgeschrittenen Alter nehmen, da haben wir sicherlich eine Sondersituation, aus heutiger Sicht eine Sondersituation. Früher war das die Grundsituation, dass man da individueller schauen muss. Ich persönlich finde in dem Zusammenhang auch die Angebote von Aktion Luftsprung, die so ein bisschen ergänzend zu dem sind, was in den Ambulanzen geleistet wird und der Bundesverband Mukoviszidose e.V. leistet, sehr hilfreich, so Online-Seminare, wo die Leute, die jungen Leute zwischen 15 und 28 die Möglichkeit haben, Bewerbung, sich da schulen zu lassen, das zu üben, Stärken, Schwächen herauszufinden oder nochmal gespiegelt zu bekommen. Das ist ja auch so ein Prozess. Ich meine, am Ende kommt man natürlich sehr schnell an den Punkt, den Herr Dr. Dahlheim auch ansprach. Mache am besten dein Hobby zum Beruf. Die Frage, die ich dann als gelernter Betriebswirt stellen würde, na ja, wenn man davon leben könnte, wäre es auch noch gut, weil ja die Eltern so perspektivisch, da das Gros der CF-Patienten, mittlere Lebenserwartung heute 67, wird die eigenen Eltern überleben. Insofern fallen die auf lange Sicht gesehen auch als Sponsoren weg, wenn ich das jetzt mal mit Augenzwinkern sage. Insofern spielt für mich da immer der Aspekt, dass ich davon auch leben kann, mit einer Rolle, wenn ich zwei, drei Dinge zur Wahl habe, die ich also bei denen in jedem Fall meine Augen leuchten, dann könnte man auch das versuchen, mit dem man vielleicht finanziellen Tick besser ankommt. Aber am Ende muss man sich wohlfühlen.
Jetzt muss ich aber mal in die Runde fragen, ganz naiv. Wenn ich das aufnehme, Herr Dr. Dahlheim, was Sie gesagt haben, also eigentlich, und Sie haben ein paar Einschränkungen gegeben, wo wir genauer hingucken müssen, sagen Sie aber erstmal, was treibt dich an, was willst du tun? Frau Gadecki, Sie haben gesagt, in Ihrer Situation kennen Sie das schon auch mit natürlich der einen oder anderen Herausforderung, die man da auch erklären muss. Ansonsten sitze ich jetzt hier mit dem Thema konfrontiert und denke so, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied? Weil, also, dass ich jetzt nicht nur das machen kann, wonach ich Lust habe, sondern auch ein finanzielles Auskommen im Einkommen haben sollte, gilt ja letztlich für jeden in unserer Gesellschaft, so wie wir organisiert sind. Ist das denn jetzt so, Herr Dr. Dahlheim, dass ich dann im Grunde sagen kann, naja gut, hat man halt, Entschuldigung, ich sag das jetzt mal so, hat man halt CF, aber hat jetzt fürs Thema Beruf eigentlich keine besondere Relevanz, ist wie bei jedem, weil dann könnten wir die Podcastaufnahme an der Stelle ja auch beenden.
Wir sollten den Podcast aufnehmen, natürlich nicht beenden. denn es geht natürlich schon, das Individuum ganz genau anzugucken. Und wenn ich jetzt diese vier Gruppen da erwähnt habe, da kann man auch fünf oder sechs Gruppen draus machen, dann gibt es ja die mit wenig Symptomen, die eben auch zum Beispiel die Gruppe, die gar keine Modulatortherapie bekommen kann nach heutigem Stand. Und für die gilt natürlich was ganz anderes als die, die, ich sag mal, die optimale Therapie heutzutage schon bekommen. Mhm. Also ich muss mir das Individuum anschauen, und ich muss mir die Neigungen anschauen und ich muss natürlich schon überlegen, jetzt gehen wir wieder in die früheren Zeiten vom Herrn Malenke zurück, Jahrzehnte zurück. Wie ist das mit meiner Lungenfunktion, wenn ich jetzt keine moderne Therapie oder die Therapie für mich in Frage kommt? Werde ich irgendwie als Dachdecker, weil das meine Neigung ist, in 10 Jahren noch die Ziegel hochtragen? Wie ist meine körperliche Leistungsfähigkeit? Habe ich Chancen, vielleicht am Arbeitsplatz zwischendurch Therapiepausen zu machen, die ich ja auch manchmal brauche? Mhm. Also jetzt für die Patienten, die eben doch noch Symptome haben oder ein Fortschreiten der Erkrankung. Und das muss man natürlich alles einplanen. Und die darf ich ja nicht jetzt aus den Überlegungen rausnehmen. Das ist ja schon ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich schon Einschränkungen. Also früher war ja ein Thema Arbeit mit Abwässern zum Beispiel. Da ist ja eine gewisse Keimbelastung, auch mit Problemkeimen in Aerosolform. Das heißt, ich atme Problemkeime ein und habe natürlich ein höheres Infektionsrisiko. Oder arbeiten in schimmelpilzreicher Umgebung. Das Kramen im Kompost zum Beispiel war ja früher auch nicht das, was man empfohlen hat wegen der Schimmelpilzbelastung. Da gibt es ja auch Probleme. Und das sind sicher Berufsbereiche, die ich dem Patienten nicht raten würde und die ich vielleicht auch den anderen Patienten nicht raten würde, auch wenn sie keine Symptome haben und Modulatortherapie. Also es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich ganz nach Individuum schon nochmal extra betrachten würde. Und jetzt gehe ich nochmal wieder zurück. Früher die Hustenanfälle, die ja viele Patienten hatten, die gibt es ja auch viel weniger. Aber ein Hustenanfall beim Busfahrer zum Beispiel ist ja auch mit Selbst- und Fremdgefährdung vielleicht vergesellschaftet. Das war früher sicher auch ein Punkt, dass das nicht so die passenden Berufe waren. Das sehe ich heute aber auch nicht mehr so als Einschränkung, weil der Patient, der nicht viel hustet, der hat dieses Problem nicht. Und das sind die meisten heutzutage.
Ja, ich würde da auch anknüpfen. Also ich denke schon, dass die Berufswahl für das Leben mit CF noch eine andere Bedeutung hat. Denn neben den beruflichen und den privaten Anforderungen haben Menschen mit CF einfach noch die Anforderungen ihres Erkrankungsmanagements. Das heißt, wir sprechen hier nicht nur von einer Work-Life-Balance, sondern von einer Work-Life-CF-Balance. Und da kommt schon immer wieder die Frage auf bei den Betroffenen, wie kann ich all diesen Anforderungen gerecht werden? Ne? Wie wirkt sich mein Berufsleben auf meinen Ressourcenspeicher aus? Was ich oft erlebe, ist, dass Menschen mit CF natürlicherweise auch nach Normalität streben. Ja, das heißt, wenn es irgendwie geht, setzen sie ihre Ressourcen für diese Anforderung des Berufslebens ein. Mhm. Auch in stressigen Ausbildungsphasen oder während Abschlussprüfungen in der Schulzeit, ne, dann ist es schon oft so, dass dann junge Erwachsene sagen, hey, mir ist es wichtiger, jetzt die Abschlussprüfung zu schaffen oder mein Abitur und deswegen stelle ich die Anforderung des Erkrankungsmanagements hinten an. Also ich erlebe durchaus auch mit Verbesserung des Gesundheitszustands bei verschiedenen Patientengruppen, dass es trotzdem einen relevanten Anteil an Anforderungen gibt des CF-Managements, die da mit reinspielen und die wir beachten müssen und die einfach eine Herausforderung sind, eine zusätzliche, die bewältigt werden muss.
Herr Malenke, Sie haben geschmunzelt und genickt. Jetzt will ich natürlich wissen, warum.
Nach den ersten Sätzen konnte man ja wirklich den Eindruck gewinnen, dass wir hier halt über so eine Lungenerkrankung sprechen und ja, alles gut behandelbar, alles tutti. Wo mir so zwei Unterschiede halt auch deutlich auffallen, einmal die erhebliche Unsicherheit, die Betroffene mit Mukoviszidose bei der Bewerbung haben, bei der praktischen Frage, muss ich CF nennen, muss ich CF nicht nennen, muss ich einen Schwerbehindertenausweis nennen, muss ich nicht nennen. Also da ist einfach eine deutliche Unsicherheit, muss ich es im Anschreiben angeben. Dann der zweite Punkt, dieser sehr, sehr starke Ressourceneinsatz, dieses fast kämpferische, was viele Mukoviszidose-Betroffene an den Tag legen, in Klammern kenne ich von mir auch, hat ja zwei Seiten. Das ist einerseits total beeindruckend, so, führt aber auch im Extremfall dazu, nach dem Motto von der 14-tägigen intravenösen Antibiotikatherapie in der Klinik direkt am nächsten Tag in die Ausbildungsprüfung, wo jeder Gesunde sagen würde, um Gottes Willen, jetzt muss ich mich erstmal erholen, also es geht ja alles nicht. Oder ich gehe mit der Home-IV arbeiten, alles denkbar. Also dieses enorme Eigenschaft, dieser enorme Elan, diesen Einsatz, auch den Wunsch, perfekt zu sein und es im Zweifel auch noch besser als die Gesunden zu machen, was manchmal auch durchaus dazu führt, dass es in einer völligen gesundheitlichen Überforderung enden kann. Ich will jetzt nicht das große Wort Burnout nennen, das ist auch vielleicht psychologisch nicht treffend, aber das ist schon bei chronisch Kranken, auch anderen chronisch Kranken, aber bei auch CF für mich sehr ausgeprägt zu beobachten.
Da möchte ich den Ball jetzt nochmal aufnehmen und in die psychologische Beratung gehen. Wie präsent ist dieses Thema? Und jetzt lösen wir uns mal, wir sind ja quasi ganz elegant ins Berufsleben reingerutscht. Wie präsent ist denn dieses, Sie haben es ja skizziert, die Anforderung, ich möchte im Beruf erfolgreich sein. Herr Malenke, Sie haben es ja auch gesagt und möchte vielleicht sogar überperformen, neudeutsch. Und gleichzeitig habe ich natürlich dieses Krankheitsmanagement, auf welchem Level auch immer das jetzt ist. Ja. Wie erleben Sie das denn in der Beratung? Wie präsent ist das?
Naja, also wir ziehen einen Großteil unseres Selbstwerts schon aus dem Berufsleben, so dass es schon Sinn macht, irgendwie ein Berufsumfeld zu finden, das uns irgendwie bestärkt, das positiv ist, wo unser Selbstwert sich auch draus nähren kann. Aber die Frage ist, wenn ich mit einer chronischen Erkrankung in den Beruf einsteige oder im Beruf bin, mit was vergleiche ich mich? Vergleiche ich mich mit den anderen Kolleginnen und der Performance der anderen Kolleginnen, die ich vielleicht gar nicht erreichen kann aufgrund meiner Erkrankung? Und da ist es schon wichtig, dass ja, wir die Menschen mit CF unterstützen, dann anderen Bewertungsmaßstab auch für sich zu entwickeln. Ne? Also es macht vielleicht nicht so viel Sinn, mich mit den anderen zu vergleichen, die einfach nicht eine chronische Erkrankung haben. Ne? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der Begleitung, in der psychologischen Begleitung, dass man das auch ganz klar benennt. Also natürlich ganz individuell betrachtet, aber immer wieder schaut, wie viel kannst du und willst du leisten und wo stellst du auch deine Gesundheit vor die Anforderungen des Berufs? Ne?
Ich nehme das mal auf und weil Druck, das haben Sie ja eben auch gesagt, zum Beispiel in der Abiturprüfung, in so einer schulischen Situation oder zur mittleren Reife, zur zentralen Abschlussprüfung, völlig egal. Werden Sie damit konfrontiert, Herr Dr. Dahlheim, in der Praxis? Also ist das, weil Sie sind ja schon als Kinder- und Jugendmediziner, finde ich, in der wahnsinnig tollen Situation, Menschen ja schon wirklich lange zu begleiten. Wenn Sie die von klein auf in der Praxis haben, dann hat man ja auch eine sehr intensive Beziehung und kriegt ja viel Leben mit und viele Ereignisse mit. Druck machen, sich selber Druck machen, erleben Sie das?
Das erlebe ich tatsächlich, aber jetzt irgendwie nicht besonders bei den Betroffenen mit Mukoviszidose. Also das betrifft eigentlich alle Jugendlichen, wo das ein Thema ist. Und das hat die Frau Gerd jetzt hier eben super gesagt. Wie viel kannst du leisten? Wie viel willst du leisten? Und wäre dir klar, ob du immer der Beste sein musst und mit welcher Gruppe du dich vergleichst? Aber das gilt aus meiner Sicht eigentlich für alle Menschen. Und da sage ich den Betroffenen auch oft, auch den Nicht-Betroffenen übrigens, und sehr zum Leidwesen der Eltern, mach dir keinen Stress und Noten sind nur Noten und auch ein Ausreichend ist immerhin auch ein Ausreichend. Und daran sollte man sich festmachen. Und das geht natürlich für jeden Menschen, mit oder ohne Mukoviszidose. Der Druck, den man sich selber aufbaut, der ist oft schädlicher als hilfreich. Mhm. Auch gesundheitlich.
Und spielt dann wahrscheinlich bei einer chronischen Erkrankung, das haben Sie ja eben auch schon angedeutet und auch in die Runde gefragt, natürlich noch mal eine andere Rolle, weil wenn ich da nicht achtsam mit mir umgehe, ist das natürlich für eine chronische Erkrankung eben noch mal schlechter. Also dann fehlt mir ja auch die Energie, die Kompetenz, da achtsam mit mir zu sein, was auch immer meine Anforderung hier ist.
Da sehe ich dann doch einen Unterschied. Die Eltern von Kindern oder Jugendlichen mit chronischer Erkrankung, die machen den Kindern gefühlt oft viel weniger Druck, weil die froh sind, dass sie überhaupt die Schule besuchen, überhaupt einen Abschluss anstreben und vorankommen, überhaupt in die Berufsausbildung gehen wollen. Ich kann jetzt natürlich nur einen kleinen Teil von betroffenen Patienten übersehen, die halt bei mir sind und die jahrelang wahrscheinlich auch durch mich geprägt wurden. Aber ich habe den Eindruck, dass da von Elternseite durchaus weniger Druck gemacht wird, sondern eher ein besorgtes Behüten, und wir sind froh, dass du das machst, wie du es machst. Und das ist auch gut so.
Spannende Perspektive, und ich muss wieder sagen, liebe Zuhörende, weil Sie können es natürlich nicht sehen, Herr Malenke saß gerade hier, hat genickt bei dieser Aussage, sich noch eine Notiz gemacht. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie er das wahrnimmt aus der Perspektive der Selbsthilfe, wo Sie ja sehr aktiv sind.
Diese Beobachtung mit dem sehr wenigen Druck der Eltern, die mache ich natürlich auch manchmal. Also ich kann das natürlich auch als, ich sag mal, Hobbypsychologe durchaus nachvollziehen, dass das so ist. Das war ja bei meinen Eltern auch so. Da, also Druck war da eigentlich nicht da. Den habe ich eher mir selbst gemacht, in der Zielorientierung vielleicht auch. Das ist natürlich einerseits positiv, wenn wenig Druck da ist, hat aber manchmal natürlich auch den Aspekt, dass gelegentlich ein klärendes Wort auch hilfreich wäre oder eine gewisse stärkere Orientierung. Und wenn man vor lauter Dankbarkeit darüber, dass das Kind so alt geworden ist und dass das irgendwie seinen Weg geht, quasi nichts mehr sagt und sagt, ja, okay, du willst jetzt Aquaristik studieren, hervorragend, du wirst bestimmt der erste Aquaristiker der Welt und so. Das ist natürlich ungeheuer ermutigend und auch positiv. Aber manchmal denke ich eben, das ist vielleicht auch die Funktion dieses Podcasts, so etwas, dass so ein Realitätscheck oder so eine Spiegelung von Realität, die wir sehen ja alle nur Ausschnitte, auch hilfreich sein kann. Ein Punkt, den Frau Gadecki vorhin noch sagte, so mit dem eigenen Bewertungssystem. Ich habe für mich oft gedacht, dass ich im Grunde genommen, mein Lebensauto ist kein Ferrari, sondern ein Trabi oder VW.
Sehr schön.
In der Fußballsprache würde ich sagen, ich bin nicht bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, sondern bei Offenbach in der Regionalliga oder ich glaube dritten Liga jetzt. Also ich finde, das persönliche Bewertungssystem, das quasi für sich als Betroffener innerlich klar zu bekommen, halte ich für sehr wichtig, weil man sonst, wenn man den Maßstab nämlich anlegt und so ein bisschen sagt, okay, so, dann geht man vielleicht auch deutlich entspannter damit um und meint jetzt nicht, man müsse den kerngesunden Mit-30er an Arbeitsstunden, der vielleicht 60 arbeitet, noch mit 70, 80 und Mukoviszidose überbieten, sondern man wird dann so ein bisschen realistischer, vielleicht auch ein bisschen demütiger und übernimmt sich nicht.
Super Punkt, aber ich erlebe das schon oft, dass es bei vielen auch ein Prozess ist. Also Das ist nicht etwas sozusagen, was von Anfang an irgendwie klar ist, weil wir natürlich auch in einer sehr leistungsstarken Gesellschaft leben, die sehr auf Leistung aus ist. Also ich erlebe das schon häufig, dass das ein Prozess ist, der Zeit braucht und der bei manchen auch ewig dauert. Also das zu akzeptieren und so. Ja. Sie haben jetzt für sich ein schönes Bild gefunden. Ich finde, man kann immer mit verschiedenen Bildern, die man für sich annehmen kann, wunderbar arbeiten, um das dann auch zu akzeptieren und dann auch wirklich zufrieden im Berufsleben zu sein.
Wenn ich das so höre, kann ich auch sagen, ist ein hehrer Anspruch, weil es ist ja, und auch das ist ja übertragbar, aber hier ist es ja konkret greifbar, ich habe eine Einschränkung, eine chronische Erkrankung, die mich einschränkt. In einem gewissen Level, darüber haben wir gesprochen, das kann unterschiedlich ausgeprägt sein, aber trotzdem ist das ja dann zu sagen, na gut, ich bin ein Trabi, also gegen VW kann man ja gar nichts haben eigentlich, auch ein Trabi ist wunderbar, aber das ist ja schon ein großer Schritt. Also jetzt aus der Perspektive der Psychologin, Sie haben gesagt, das braucht Zeit, kann ja auch so ein bisschen was Defizitistisches haben. Also wenn ich das jetzt negativ umdrehe, würde das ja bedeuten, ja, du hast halt eine chronische Erkrankung, deshalb musst du dich auch schon mal richtig einordnen. Also da oben bist du nicht zu Hause, sondern du wirst hier unten irgendwo im Mittelfeld maximal dich einordnen müssen, wenn wir diesen Leistungsgedanken haben. Das finde ich enorm schwierig.
Auf jeden Fall. Also das ist kein für viele kein leichter Prozess. Ne? Und dann ist ja auch noch so die Frage, wie geht der Vorgesetzte damit um? Was für Möglichkeiten bietet er dir? Welche Wertschätzung schenkt er dir? Gibt's Möglichkeiten zum beruflichen Aufstieg und so? Also da spielen viele Faktoren rein. Ja, und wenn wir über Einschränkungen reden, dann ist mir gerade auch nochmal aufgefallen, dass dieses Wort Einschränkung ja oft irgendwie, wir denken dann direkt an so körperliche Einschränkungen oder so große Einschränkungen, aber ich glaube, was wir Behandlerinnen immer wieder uns bewusst machen sollten, ist, dass das auch ganz viele kleine Prozesse sind. Ne? Also zum Beispiel als Mensch mit CF, was für Gedanken mache ich mir, ne, wenn ich in der Infektzeit auf eine große Messe muss? Ja, das sind Gedanken, die machen sich Menschen ohne eine chronische Erkrankung gar nicht, ne? Aber als Mensch mit CF mache ich mir eben diese Gedanken. Kann ich dahin? Was hat das dann für Auswirkungen, wenn ich dann danach ausfalle, weil ich vielleicht mich wirklich irgendwie anstecke mit einer Erkältung? Also es sind ganz viele kleine Prozesse, die wir so gar nicht im Kopf haben, die aber auch einfach schon herausfordernd sind, ne? Oder eine zusätzliche Anforderung. Also es müssen gar nicht jetzt so große Einschränkungen sein, sondern viele kleine gedankliche Prozesse, die eben eine Rolle spielen können.
Herr Malenke, nehmen Sie uns mit in Ihre Realität, jetzt nicht als derjenige, der andere berät, sondern der sein Leben lebt, der im Beruf ist. Wie setzen Sie das in der Realität um? Wie ist das für Sie?
Der Punkt mit den Kleinigkeiten, den möchte ich direkt aufgreifen. Das fängt ja auch bei Dingen, zum Beispiel Urlaubsplanung an. Ist jetzt nicht das Thema hier, aber zum Beispiel, ich käme nie auf die Idee, eine Urlaub in der Sahara machen zu wollen, weil meine erste emotionale Sorge wäre, was passiert, wenn das Inhaliergerät denn ausfällt? Dann sitze ich da halt in der Sahara mit ein paar Datteln. Und, gut, Datteln haben Vorteile, ich brauche keine Enzyme. Okay, Glück gehabt. Aber irgendwie schön ist die Aussicht halt nicht. Also diese Kleinigkeiten oder auch beim Thema Reha, wann mache ich die Reha? Und da sind wir jetzt nah am Berufsthema auch wieder. Beispielsweise mache ich ja jedes Jahr eine Reha, schon seit 26 Jahren. Und natürlich habe ich da auch das Thema, wie kommuniziere ich das gegenüber meinen Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen? Wie kommuniziere ich das gegenüber meinem Vorgesetzten? Das war der Punkt, den Sie eben auch nannten. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, so ein bisschen über die CF etwas zu erzählen, aber so dosiert, dass so Akzeptanz und Verständnis da ist. Also ich habe mal einer Kollegin, die ich sehr, sehr gut kenne, gesagt, ja, ich nehme ja so 35 Tabletten pro Tag, da ist sie fast vor Schreck vom Bürostuhl gekippt. Also da kommt es auf die Dosierung an und natürlich ist dieses angenehme Umfeld mit dem Vorgesetzten, mit Kollegen, hängt natürlich auch sehr stark von einem selbst zusammen, ob man so das richtige Timing auch in der Kommunikation findet. Das sind so Kleinigkeiten, die erscheinen also mir selbstverständlich. Für Gesunde sind die vielleicht auch selbstverständlich, aber für CF haben sie halt eine höhere Bedeutung.
Da würde ich gerne nochmal bei Ihrer gelebten Realität bleiben. Vielleicht danach nochmal schauen, was können wir daraus ableiten für eine Beratung, auch bei Jugendlichen, respektive bei Menschen, die im Beruf stehen. Sie haben die Dosierung angesprochen, Sie haben gesagt, Sie erzählen das. Nehmen Sie uns doch mal ganz praktisch mit, jedes Jahr eine Reha. Wie ist denn Ihr Umgang? Mit welchem Selbstverständnis kommunizieren Sie Ihre Erkrankung? Und was würden Sie mir raten, wenn ich jetzt zu Ihnen käme und sag, Mensch, Malenke, ich möchte das so souverän handeln können, wie Sie das handeln?
Der Punkt ist ja der, wenn man über eine Erkrankung spricht, auch im Berufsbereich, wenn man das halt zu offensiv macht so und nicht so zielgruppenorientiert, hat man natürlich unterschiedliche Reaktionen von Mitleid bis Entsetzen, vom betroffenen Schweigen bis, oh, der kriegt keine interessante Arbeit mehr, der schwächelt ja. Also ich habe es so gemacht, ich habe ja Kollegen, Kolleginnen, die mich während der Reha dann natürlich vertreten. Also zusätzlich zu meinem Urlaub und Schwerbehinderten 5 Tagen noch dazu. Also das ist schon eine ganze Zeit pro Jahr. Als ich dann mit Reha anfing, war der erste Spruch natürlich, Tango und Fango. Also das ist ja ganz hervorragend. Und die ersten haben mir den schönen Urlaub gewünscht und gute Erholung. Und da habe ich überlegt, irgendwie muss ich mein Wording ändern. Das gibt ja eine völlig schräge Geschichte. Irgendwie auf WhatsApp in den Status denn irgendwelche Bilder von St. Peter-Ording oder Amrum oder Tannheim zu stellen, ist vielleicht auch nicht der richtige Weg oder Wang. Also habe ich gesagt, also ich fahre in ein Bundeswehr-Trainingslager. Das hat denn andächtiges Schweigen zunächst ausgelöst. Sie sagt, das ist wie so ein Fitnessstudio über 3-4 Wochen. Machen sie 8 Stunden pro Tag, mitunter 12, von 6 to 6, sind sie da halt beschäftigt. Und dann hat das mir geholfen, dass die Kollegen da so ein bisschen Verständnis für hatten, auch gesehen haben. Also ich sag mal, so einer Geschichte setzt man sich nicht auf luxuriösen 12 Quadratmetern zu leben, 3 bis 4 Wochen. Dem setzt man sich nicht aus, wenn das nicht irgendwie einen Grund gäbe. Ich habe es auch positiv so formuliert, dass ich gesagt habe, naja, dieses Trainingslager hilft mir, dass ich im Winter mit sehr wenig, maximal einem, wenn überhaupt, Infekt durch den Winter komme, wovon natürlich am Ende wieder die Kolleginnen profitieren, dass ich dann nicht im Winter 6 Wochen krank bin. Also ich habe versucht, so niederschwellig Akzeptanz zu wecken, auch gegenüber meiner Vorgesetzten und bin damit eigentlich sehr gut gefahren.
Wie lange sind Sie jetzt in Ihrem Beruf, in dem Sie jetzt sind?
Ja, seit 30 Jahren. Vorher habe ich ja noch BWL studiert und bei der Bank gearbeitet. Ja, also ich sage 35 Berufsjahre sind das vielleicht etwa.
Die Kolleginnen und Kollegen kennen Sie auch schon und das ist ja jetzt nichts, kein neuer Zustand, sondern Sie haben einen guten Umgang miteinander gefunden und auch mit Ihrer Erkrankung.
Für mich geht das halt gut. Natürlich auch so ein bisschen mit Augenzwinkern und Humor. Das ist natürlich wichtig, weil ich sage ja, kein Mensch hört sich gerne Krankheitsgeschichten an. Die erzähle ich auch nicht, um Gottes Willen. Also ich bin ja nicht als Missionar meiner Erkrankung unterwegs, sondern ich bin bei einem Arbeitgeber, der erwartet meine Arbeitsleistung. Die Kollegen erwarten kollegiales Miteinander und Erledigung meiner Aufgaben, also um das jetzt mal so ganz ebenerdig zu sagen. Wichtig ist natürlich, dass es mir Freude macht, aber natürlich diese Kleinigkeiten, von denen wir da sprachen, ganz praktisch, also das ist schon was anderes, als wenn ich keine chronische Erkrankung wie CF habe, die vor allen Dingen ja dauerhaft ist. Das ist vielleicht auch der Unterschied zu manch anderen. Das ist hier ja so ein Dauerthema mit ansteigender Krankheitsfrequenz. Modulator hin, Modulator her. Auch durch die Modulatoren werden wir nicht unsterblich. Also das muss man ja vielleicht noch mal anfügen.
Nochmal ein wichtiger Hinweis und nicken auch von unseren anderen Gästen. Es ist kein heilbarer Zustand, sondern progrediert. Sie können damit zum Glück heute mit guten Therapien normal alt werden, was auch immer das heißt, aber eben eine ganz andere Lebenserwartung und aktiv sein. Ich möchte das aber nochmal aufnehmen. Wir hatten eben, kamen diese Fragen schon mal rein und ich werde das jetzt auch mal nochmal so benennen. Wir machen natürlich jetzt hier keine arbeitsrechtliche oder sozialrechtliche Beratung. Die können wir, glaube ich, in dem Podcast nicht leisten. Mir geht es jetzt um so eine Empfehlung aus Ihren Erfahrungsbereichen her. Die Frage kam ja eben schon mal auf, sage ich das dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin, der Firma? Ich glaube, gesetzlich bin ich dazu nicht verpflichtet, weil ich ja über Erkrankungen jetzt nicht sprechen muss. Aber fangen wir in der psychologischen Beratung an. Ich käme jetzt zu Ihnen, ich sage, ich habe CF, ich habe einen neuen Arbeitgeber, soll da so einen Podcast moderieren. Was wäre so ein Tipp für Sie, damit umzugehen und auch in so einem Umfeld, was Herr Malenke gesagt hat, wo viele KollegInnen natürlich auch von mir abhängig sind? Es gibt natürlich miteinander Verstrickungen, man arbeitet ja gemeinsam. Was wäre so Ihr Ratschlag?
Ja, also Kommunikation ist da auf jeden Fall ein großes Thema. Das ist auch oft ein Thema in der psychologischen Beratung. Sage ich es beim Bewerbungsgespräch, sage ich es meinem Vorgesetzten, meinen KollegInnen, wann sage ich es, wann ist dafür ein guter Zeitpunkt? Und ich kenne auch einige Betroffene, die es wirklich nicht sagen möchten und auch viele, viele Jahre gar nicht tun. Was dazu führt, dass sie dann zum Beispiel Urlaub nehmen für IV-Therapien auf Station oder so, ne? So, dass es natürlich Vorteile gibt, wenn man offen darüber kommuniziert, indem man dann zum Beispiel auch wirklich sich dann krank schreibt, wenn man krank ist oder keinen Urlaub für IV-Therapie nimmt. Gleichzeitig kenne ich viele Berichte auch von Betroffenen, die Vorgesetzte haben, die durchaus erstmal wohlwollend reagieren auf die Information. Ich habe eine chronische Erkrankung, die nennt sich Mukoviszidose und ich habe die und die Einschränkungen oder Besonderheiten. Aber dann im weiteren Verlauf trotzdem Druck aufbauen und in ihren Handlungen sozusagen dann nicht mehr so wohlwollend agieren, ne? Bewusst oder unbewusst. Ich denke, das ist schon ein großes Thema. Also ich bespreche da immer ganz individuell mit jedem Menschen mit CF. Was sind deine Befürchtungen, wenn du es bisher noch nicht gesagt hast? Was sind die Gründe? Und manchmal gibt es dafür gute Gründe. Und dann muss man sich überlegen, ob das Arbeitsumfeld, in dem ich arbeite, das Richtige für mich ist. Weil ich denke, das A und O, dass man sich im Berufsleben als Mensch mit CF wohlfühlt, wenn man Einschränkungen erlebt oder mehr Anforderungen, ist eine gute Kommunikation mit den KollegInnen und dem Vorgesetzten, ist ein wohlwollender Umgang. Oder ne, auch so ein Rahmen, dass man mit Ausfällen gut umgehen kann. Weil natürlich wachsen die Schuldgefühle auf Seiten des Betroffenen. Ne? Der weiß dann, wenn ich ausfalle für eine Reha oder weil ich krank bin oder aus anderen Gründen, dann müssen das meine KollegInnen auffangen. Und es macht natürlich was mit einem. Und ich glaube, hier ist schon A und O, darüber zu sprechen und das auch mit den KollegInnen besprechen zu können. Das ist aber nicht immer so einfach. Das muss man ganz klar sagen. Also es gibt viele Berufsbereiche, wo das wirklich sehr schwer ist oder wo man auch mit Menschen zu tun hat, die einfach kein Verständnis dafür haben. Das muss man ganz klar sagen.
Herr Dr. Dahlheim, wenn ich jetzt bei Ihnen in der Praxis wäre, ich hole immer mich als Beispiel jetzt hier rein, also ich wäre jetzt noch Adolescent. Was ist denn Ihr Ratschlag jetzt, das im Hinterkopf, weil das natürlich eine wahnsinnig individuelle Entscheidung ist. Ich kann mich ja entscheiden, es nicht zu sagen. Aber wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Herr Dr. Dahlheim, ich bin ganz aufgeregt, nächste Woche habe ich ein Vorstellungsgespräch für eine Lehrstelle, sagen wir jetzt mal. Was mache ich denn? Sage ich, dass ich CF habe oder sage ich es nicht?
Da kann ich mir nicht anmaßen, eine Empfehlung zu geben, weil ich den Arbeitgeber nicht kenne. Mhm. Und die Person, die da mitentscheidet, auch nicht einschätzen kann. Und ich kann erstmal meinen Hut als Kinder- und Jugendarzt abnehmen und setze mir aber den Hut des Arbeitgebers auf. Aber das bin wieder nur ich. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass das offen kommuniziert wird. Ich kann aber auch verstehen, dass es sicher Arbeitgeber und Berufsbereiche gibt, wo das vielleicht tatsächlich zu Beginn eher kontraproduktiv sein kann. Also ich würde mir Offenheit wünschen. Und es sind ein paar Begriffe gefallen von der Frau Gnetzé und von Herrn Malenke. Das war die Offenheit, das war Wertschätzung und das war Humor. Also ich würde mir dann auch eine humorvolle Kommunikation über das Thema wünschen. Und für mich wäre das gar kein Grund, einen solchen Betroffenen nicht einzustellen. Und ich würde mir dann, wenn ich einen solchen Mitarbeiter in meiner Firma hätte, wünschen, dass gegenseitige Wertschätzung da ist. Also Wertschätzung vom Betroffenen gegenüber den Kollegen, die ja die Arbeit dann auffangen müssen. Wertschätzung aber auch vom Kollegen über den Betroffenen, was er alles schafft und dass er genauso leistet wie die anderen auch. Und eben einen ganz offenen Umgang auch. Es geht mir heute nicht gut. Ich muss jetzt eine Therapie machen. Ich brauche eine Therapiepause, sei es für Inhalation oder was auch immer. Oder ich muss meine IV-Therapie machen. Ich danke euch, dass ihr das für mich auffangt. Und auch andersrum ein Dankeschön, dass du trotz deiner Krankheit dich für uns einsetzt. Jetzt habe ich doch Krankheit gesagt, also trotz deiner Krankheit für uns einsetzt und engagierst, bei uns im Team arbeitet. Und dann kommt der Teamgeist auf. Und durch Offenheit, durch Humor und vielleicht auch Selbstironie, durch Wertschätzung wird man ein Team. Und dann ist es, glaube ich, völlig egal, ob ich Mukoviszidose habe im Team oder ob ich die nicht habe, weil wir fangen uns gegenseitig auf. Das war jetzt der Hut des Arbeitgebers und nicht der des Kinderarztes.
Und deckt sich ja mit dem, Frau Gadecki, was Sie gesagt haben, denn damit fühle ich mich natürlich wohl gewertschätzt und das ist natürlich dann auch ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich bewegen will. Herr Malenke, ich fand das so schön, was Sie auf der Webseite der CF Selbsthilfe in Köln, was da steht, ein Zitat, seit über 50 Jahren lebe ich nun schon mit Mukoviszidose. Ich stamme also aus einer Zeit, in der es noch nicht so gute Medikamente und CF-Ambulanzen gab wie heute. Das haben Sie ja eben auch schon gesagt. Mit dieser Historie, die Sie ja selber mitbringen, welche Gespräche, welche Beratungen in diesem Kontext erleben Sie denn heute? Weil Sie gehen jetzt für sich da gut mit um, sind seit 30 Jahren mit den KollegInnen da im Betrieb zugange, haben einen guten Weg gefunden. Was sind denn so Fragen, die von anderen Betroffenen im Kontext ihrer Selbsthilfearbeit an Sie herangetragen werden?
Also der eine Punkt ist sehr stark der Aspekt der Unsicherheit. Das erlebt man. Mhm. Einmal die sehr kurzfristige Beschäftigung mit dem Thema Beruf oder Studium. Dann eine erhebliche Unsicherheit nach dem Motto, wie soll ich mich denn da verhalten? Wie werde ich gesehen? Ich meine, da kommt ja auch der Grundwunsch von Menschen und CFlern auch, möglichst normal zu sein, nicht aufzufallen, so, ich sag mal, Mainstream zu sein. Und nach dem Motto, was ist jetzt richtig, was ist jetzt nicht richtig? Ich fand auch den Tipp von Herrn Dr. Dahlheim mit der Wertschätzung sehr wichtig. Also ich persönlich mache das immer so, wenn ich von der Reha zurückkomme, bringe ich halt den Kollegen und Kolleginnen immer Gummibärchen mit, als sogenannte weiche Motivatoren. Natürlich könnten die sich die Gummibärchen auch selbst besorgen, aber einfach so als Zeichen, dass ich, also weil ich das wirklich als große Leistung oder toll finde, dass sie das einfach klaglos machen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch sage, wenn ich da in Reha bin, ich sage, ihr könnt mich halt jederzeit anrufen. Also ich liege da nicht mit dem Gipsbein und kann nicht mehr sprechen, sondern wenn was ist, meldet euch kurz, dann werde ich zwischen den Behandlungstherapien auch mal kurz zurückrufen. Das ist natürlich jetzt sehr individuell. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass, wenn man krank ist, man irgendwie für den Arbeitgeber nonstop erreichbar sein sollte. Um Gottes Willen, das wäre ja eine fürchterliche Geschichte. Aber so, Thema Wertschätzung. Und aber dieser Punkt mit der Unsicherheit, den erlebe ich oft. Und auch die Tatsache, man will halt um jeden Preis, ich sag mal, vielleicht die Illusion der Normalität aufrechterhalten. Mhm. Das war der Punkt, den Frau Gadecki sagte, mit CFler machen Urlaub, um dann eine IV-Therapie zu machen. Mhm. Ich kenne das bei mir selbst auch. Wenn ich merke, ein Infekt geht los, melde ich mich sehr frühzeitig krank. Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass trotz Modulatoren, also ich mache meine Therapie genauso weiter wie vorher, meine Physiotherapie, Atemtherapie, das ist jetzt nicht weggefallen. Also inhaliere, ich mache alles, das ganze Programm. Und natürlich habe ich am Anfang auch Schuldgefühle gehabt, wenn ich mich zu Beginn eines Infektes, wo ich eben noch nicht krank war, krank gemeldet habe, da habe ich immer gedacht, Thomas, das kannst du doch nicht machen, du hast doch noch gar nichts. Aber wenn man das 2-3 Mal erlebt hat, wie das denn plötzlich im Unterschied zu gesunden der Erkältung so Fahrt aufnehmen kann und dass, wenn man nicht aufpasst, man nach 5 Tagen kurz vor einer IV-Therapie stehen kann, dann so, aber, und ich habe mich selbst auch beglückwünscht, als ich das erste Mal mit gutem Gewissen mich krank gemeldet habe und gedacht habe, so Thomas, jetzt hast du es endlich verstanden und fühlst dich nicht ständig schlecht oder underperforming oder wie auch immer.
Wow. Sie haben es gesagt, Frau Gadecki, es ist eine Entwicklung und man wächst da natürlich rein als Individuum, mal in die Runde gefragt. Und das ist jetzt so ein krasser Sprung. Wir haben so eine grobe Dramaturgie in unserem Gespräch und haben, und das finde ich ganz wunderbar, und da bin ich auch sehr dankbar bei Ihnen dreien, auch meandert in Richtungen rechts und links. Wenn wir jetzt an so ein Ende von einem Berufsleben starten, ist ja nicht das Ende von einem Leben, gibt es da jetzt noch Dinge in die Runde gefragt, die wichtig sind, oder ist das dann auch unabhängig davon, ob ich jetzt Covisciose habe oder nicht, kann ich einfach sagen, gut, irgendwann werde ich dann verrentnet, vielleicht ein bisschen früher, je nachdem, was es ist. Das hängt ja dann auch wieder mit der individuellen Geschichte zusammen.
Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Thema bei der Erwerbsminderungsrente, ne? Also wenn sozusagen der Punkt kommt, dass ich mir eingestehen muss, dass ich zugunsten meiner Gesundheit einfach wirklich in die Erwerbsminderungsrente gehe oder reduziere oder sonst was. Das ist für viele auch ein großer Schritt. Also das darf man nicht unterschätzen. Da fällt eben auch ein Stück weit Normalität weg. Mhm. Man muss sich eingestehen, dass man aufgrund von der Mukoviszidose vielleicht früher aufhört zu arbeiten als gewollt oder nicht mehr so in dem Umfang arbeiten kann, wie man möchte. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt, ne? Also das ist wieder auch etwas, okay, da macht Mukoviszidose etwas mit mir, was ich mir so nicht gewünscht habe. Und das fällt den einen leichter, den anderen schwerer. Aber es ist nicht immer so, dass Menschen mit CF juhu schreien, wenn sie in die Erwerbsminderungsrente kommen, sondern im Gegenteil, das ist für viele eine große Herausforderung, diesen Prozess zu starten. Und dann natürlich dann auch, wenn sie in der Erwerbsminderungsrente drin sind, dann geht es ja auch darum, einen ganz neuen Alltag aufzubauen. Und dann ja, rückt die Erkrankung vielleicht auch wieder dann mehr in den Fokus, in den Vordergrund, was natürlich auch aus psychologischer Sicht sehr viel mit den Menschen macht.
Ich möchte das direkt aufgreifen, also mit der Erwerbsminderungsrente. Also ich erlebe das oft so, dass Betroffene das eigentlich als Niederlage empfinden. Mhm. Als wenn quasi das Leben mit der CF so etwas eines Kampfes hat, man könnte auch sagen eines Bundesligaspiels, und man gibt halt alles und zum Schluss irgendwie steht es halt 0-5, obwohl man alles getan hat, die war in der Ambulanz pünktlich, also das ganze Programm, und dann steht es halt 0-5 und man hat jetzt nur noch die Wahlmöglichkeit zu überlegen, was mache ich da jetzt raus, und dann der Schritt mit der Erwerbsminderungsrente quasi das nächstliegende ist, also einfach weniger Stunden arbeiten. Oftmals ist es so, dass ich das auch erlebe, wenn ich CFlern begegne, und dann kommt man mal auch auf dieses Thema. In der Reha ist das ja ganz intensiv und auch sonst. Und Jahre später sagen sie dann, ja, ich habe mich jetzt entschlossen, die Erwerbsminderungsrente doch zu machen. Und da sage ich, Mensch, das finde ich ja große Klasse. Und war ja damals auch so meine Wahrnehmung. Ach so, du hast das so wahrgenommen. Also wir können auch gut verdrängen. Also so. Und sich das einzugestehen, finde ich, ist ein wirklich Riesenschritt. Natürlich ein Schritt, der auch sinnvoll ist, weil, ich sage jetzt mal, Modulatoren hin oder her, also es bleibt ja eine chronische, eine fortschreitende Lungenerkrankung, und ich sag mal, wie beim Gesunden verändert sich die Lungenfunktion, bei uns halt ein bisschen schneller als beim Gesunden. Meine Mutter ist mit 88 natürlich auch von der Lungenfunktion nicht so fit, wie sie mit 50 war, aber beim Mukoviszidose ist es halt noch was anderes. Und das ist ein Riesenschritt, und sich dann da im Alltag einzufinden und vor allen Dingen sich da einzugestehen, dass nach dem Motto, alles hat seine Zeit. Nach dem Motto, ich bin als VW oder Trabi fürchterlich weit gekommen. Also ich habe vielleicht den einen oder anderen Gesunden überrundet, der vor lauter Erschöpfung dann irgendwie im Straßengraben liegt, möchte man nicht sagen, aber Riesenpausen machen musste. Aber am Ende hat jedes Leben eine gewisse Zeit, so, und das eben in der Balance von Work, Live und CF richtig zu gestalten, da ist halt die Erwerbsminderungsrente ein Element. Eine Rolle spielen da natürlich auch finanzielle Aspekte. Also ich sage oftmals Betroffenen, die das dann überlegen, ich sage, informiert euch genau bei der Deutschen Rentenversicherung, informiert euch, ob Teilzeit, wenn das für euch möglich ist, der bessere Weg ist, statt Erwerbsminderungsrente. Das müsst ihr halt genau durchrechnen lassen. Also nicht nach dem Motto, jetzt nachdem man jahrelang erfolgreich verdrängt hat, aus dem Impuls mal eben so wild einen Antrag stellen, sondern auch in der Ambulanz nachfragen, wenn es dann eine Sozialrechtsberatung muss, sich informieren, um da auch keine Schnellschüsse zu machen.
Glaube ich, ganz wichtiger Hinweis nochmal, die Deutsche Rentenversicherung ist natürlich ein Ansprechpartner in den Ambulanzen, schauen, ob es eine sozialrechtliche, sozialmedizinische Beratung gibt und da dann profundes Wissen holen. Wenn Sie jetzt überlegen, aus der, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr, noch nicht ganz eine Stunde, die wir uns unterhalten, wenn Sie darauf schauen, auf Ihre Erfahrung schauen, auch in der Beratung der PatientInnen, der Betroffenen, was sind für Sie ganz zentrale Punkte, die Sie den Zuhörenden noch mitgeben möchten?
Ich würde jetzt vielleicht den Betroffenen tatsächlich nochmal zusammenfassend mitgeben wollen, dass man sich die individuelle Situation anschaut. Und das geht natürlich auch für die, ich sag mal, Betreuungspersonen, jetzt denke ich wieder als Kinder- und Jugendarzt, gucken, wie körperlich fit bin ich. Und wenn ich einen zum Beispiel körperlich anstrengenden Beruf auf meiner Wunschliste ganz oben habe, wie sieht meine Prognose aus? Werde ich in 20 Jahren das immer noch machen können und vor allen Dingen auch machen wollen? Oder gibt es Möglichkeiten, dann berufsintern zu wechseln in einen Bereich, der eben nicht mehr so körperlich anstrengend ist? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn ich jetzt an Berufsberatung denke und wieder an Zukunftsplanungen, dann geht immer noch, meide keimbelastete Umgebungsluft. Also die Abwasser- und Abfallwirtschaft ist nicht die erste Wahl, finde ich, wenn man direkt an der Front arbeitet. Und ansonsten würde ich allen Betroffenen und Betreuern mitgeben wollen, wenn man diese Punkte berücksichtigt und sich gut und richtig einschätzt, dass man dann eben nach seinen Neigungen und Wünschen und Lebensträumen sich auch sein Berufsleben aufbaut, das, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Zufriedenheit lebt. Und dann nochmal mit dem Hinweis, Zufriedenheit sorgt auch wieder für seelische und körperliche Gesundheit. Und das ist eigentlich das, was ich allen mitgeben wollte, dass man positiv da vorne schaut, dass es kaum noch Einschränkungen gibt, aber individuell muss jeder auf sich schauen, was kann und was will ich auch in 20 Jahren noch beruflich.
Wir verbringen ja sehr viel Zeit von unserem Alltag im Berufsalltag. Von daher würde ich in die ähnliche Richtung gehen. Ich würde auch sagen, überleg dir, wo du Sinn erlebst, ne? Wo deine Stärken und Kompetenzen gebraucht werden, wo deine Stärken und Kompetenzen auch wachsen können. Was macht dir Spaß? Was gibt dir auch Energie? Und so ganz prinzipiell, auch für alle, die schon im Berufsleben stehen, denke ich immer, je näher du bei dir selbst bist, desto zufriedener bist du im Leben. Und das gilt einfach auch für das Berufsleben. Also je näher wir uns überlegen, was ist mir wichtig, wo geht's mir gut, und man sich überlegt, was für Prozesse sind irgendwie wichtig, und man sich auch diesen Prozessen, die wir hier besprochen haben, irgendwie öffnen kann und sich die anschauen kann, desto zufriedener kann man durchs Leben gehen.
Wenn ich mal an Behandler denke, die den Podcast zufällig hören, dann würde ich sagen, erstmal ein großes Dankeschön an die Behandlerteams, die uns CFler begleiten, unterstützen, Dinge möglich machen, oftmals weitaus mehr arbeiten, als sie müssen. Also Work-Life-Balance gilt eben auch nicht nur für CFler. Dann an die Eltern würde ich sagen, haben Sie Mut, Ihr Kind, Ihren Jugendlichen zur Selbstständigkeit zu ermutigen? Wenn es möglich ist, auch zu kritischer Begleitung, soweit natürlich wir als CFler dafür auch offen sind, sind wir in der Pubertät manchmal ein bisschen weniger, später vielleicht mehr. Und an CFler, sprich Mitbetroffene, würde ich sagen, nutze die Beratungsmöglichkeiten, die es gibt. Wir haben einige angesprochen, Agentur für Arbeit in Firmen, Schwerbehindertenvertretung, Bundesverband Mukoviszidose, Aktion Luftsprung, Ambulanzen, jetzt so in loser Streuung gesagt. Nutzt die Beratungsmöglichkeiten, nutzt die Austauschmöglichkeiten, sei es virtuell, sei es persönlich. Und was ich vielleicht am wichtigsten finde, ist einfach die positive Einstellung zum Leben. Ich finde da den Satz, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Und ich finde, wenn man mit dieser positiven Haltung herangeht, wird vieles möglich, was man vielleicht anfangs nicht erwartet hatte.
Und ein besseres Schlusswort könnte es für diese Folge kaum geben, als das, was Thomas Malenke gerade gesagt hat. Danke fürs Reinhören bei dieser Folge Atemweg. Sie kennen diesen Hinweis, wenn Sie uns regelmäßig hören. Wir freuen uns über Ihre Ideen, über Themen, die Ihnen wichtig sind und die wir hier im Podcast mal behandeln sollen. Schicken Sie gerne Ihre Gedanken an podcast.de@kesi.com. podcast.de@kesi.com. Die ganze Redaktion freut sich auf Ihren Input und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin.